Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es darum, mal wieder einen Unternehmer kennenzulernen, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat. Wir haben vor einiger Zeit Safdesk als Tooltip hier vorgestellt und heute geht es darum, dass ich mit dem Fabian, einer der Gründer, noch darüber spreche, wie denn das Unternehmen überhaupt entwickelt wurde. Also, was sind Maßnahmen gewesen? Welche Barrieren galt es zu nehmen und auch, ja, welche Hürden galt es zu erklimmen, damit man dahin kommt, wo man heute ist? Denn Safdesk hat, das weiß Fabian besser, kann er gleich selber nochmal sagen, ich glaube 70 Mitarbeiter mittlerweile, über 60.000, 70.000 Kunden mittlerweile in Deutschland beziehungsweise in der Dachregion und also kein kleines Unternehmen und es ist spannend ja mit solchen Unternehmerpersönlichkeiten zu sprechen und zu erfahren, wie man hier vorgegangen ist. Fabian, schön, dass du Zeit gefunden hast. Stell dich doch vielleicht kurz unseren Zuhörern nochmal vor, wer bist du ja, und was machst du genau?
Ja, hallo, Fabian Silberer hier, Gründer und Geschäftsführer von Safdesk und freut mich natürlich riesig, heute wieder dabei zu sein im Podcast. Und ja, kümmere ich mich bei Safdesk vor allem um die Themen Marketing und Vertrieb, Partnerschaften, auch viel Thema Finanzen und BI. Und ja, bin gespannt auf den Podcast heute.
Ja, super, danke dir. Also heute wollen wir gar nicht so über die inhaltliche Komponente sprechen, was euer Tool angeht, sondern eher über die Business-Komponente. Das heißt, ihr habt vor, ich glaube, 5,5 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr das Unternehmen gegründet. Jetzt wart ihr ja damals nicht der erste Anbieter, der eine Buchhaltungssoftware im Angebot hatte und das vielleicht cloud-basiert. Wie seid ihr rangegangen? Also was waren so eure Vehikel, um wirklich dieses Tool, dieses cloud-basierte Tool, was ja auch damals noch vor 5, 6 Jahren vielleicht auch so ein bisschen noch den Status hatte, dass man noch sehr vorsichtig ist, das Thema IT-Sicherheit, Datensicherheit. Was waren so eure ersten Schritte, die ihr gemacht habt und die ihr euch überlegt habt, um Safdesk groß zu machen?
Ja, bei uns hat das alles aus einer Software heraus angefangen. Wir haben diese Software ursprünglich für einen Kunden entwickelt, der so eine Lösung gesucht hat, damals eine einfache Fakturierungslösung im Internet. Das heißt, er wollte von unterwegs einfach noch Rechnungen schreiben, Kontakte managen. Und wir haben uns damals im Markt umgeschaut, haben dann so ein paar gefunden, das hat aber nicht so richtig gepasst, hatten dann auch so ein paar alte, traditionelle PC-Software-Anbieter gefunden. Und das war 2011, 2012. Dann haben wir gedacht, damals waren wir noch Studenten, komm, lass uns das einfach selbst machen. Wir haben dann ein bisschen Geld bekommen, haben dann einfach angefangen zu programmieren und hatten dann irgendwie 2013 dieses Stück Software, was für den Kunden super gut funktioniert hat, aber es war jetzt noch kein Geschäftsmodell. Also wir haben dann angefangen, okay, wie können wir dieses Produkt, wo müssen wir das hinentwickeln und wie können wir das verkaufen und haben dann damals einfach mal losgelegt. Also zunächst mal mit klassisch Telefon-Kaltakquise. Ich habe also 20 Unternehmen angerufen, hauptsächlich Handwerksunternehmen, und habe versucht zu verkaufen. Und nach 20 Absagen dann irgendwann waren wir natürlich demotiviert. Wie machen wir weiter? Dann sind wir auf die Idee gekommen, komm, lass uns das mal in diesem Software-as-a-Service-Ansatz starten. Das war für uns damals noch relativ neu. Salesforce war damals schon längst an der Börse und haben dann genau das versucht. Wir haben also eine Landingpage, also eine Webseite aufgesetzt, haben Pricing definiert, haben eine Anmeldestrecke gebaut. Das heißt, man konnte sich selbstständig anmelden, konnte dann auch in der Software die Software buchen und haben dann damit angefangen zu experimentieren, haben Google AdWords geschalten, haben dann da echt viel Geld ausgegeben damals für nichts. Ist nichts dabei rumgekommen. Ich glaube, diese Erfahrung muss jeder Unternehmer mal machen. Und sind dann irgendwann beim Thema Facebook-Werbung hängen geblieben, witzigerweise. Und das hat dann für uns echt super günstig Leads generiert. Also wir haben damals für 1-2 Euro okay. Leads generiert. Und Customer Acquisition Kosten, also wir mussten 20 Euro ausgeben bei Facebook, um einen neuen Kunden zu generieren, der im Schnitt bei uns 15 Euro da lässt. Und das war für uns so der Moment, wo ich gesagt habe, cool, wir haben was erschaffen, wir haben ein Geschäftsmodell erschaffen, was funktioniert, komm, lass uns das skalieren. Und dann haben wir Stück für Stück mehr in Marketing investiert, das Produkt immer besser gemacht. Und sind dann irgendwann beim Thema Buchhaltung gelandet. Warum? Wir hatten jetzt nicht, ich habe es letztes Mal schon erzählt, nicht die große Passion für Buchhaltung, habe ich heute noch nicht, bin ich ehrlich. Aber ich habe eine Passion für Unternehmertum. Und das haben wir bei vielen gesehen, dass diese Buchhaltung so viel Leid in dem Unternehmertum verursacht, dass wir dieses Problem lösen mussten. Das war bei uns selbst der Fall, das war bei vielen anderen Unternehmen der Fall. Wir haben einfach keine Lösung damals gefunden, die dieses Thema Buchhaltung einfach automatisiert online in enger Zusammenarbeit mit dem Steuerberater löst. Also wir haben einfach eine Chance im Markt gesehen. Wir haben gesagt, komm, lass uns diese Rechnungssoftware, die wir hatten, hin zur Buchhaltungssoftware entwickeln. Das war auch nicht mehr so weit weg, muss man natürlich zugeben. Und gleichzeitig hatten wir einen Vertriebskanal, der schon funktioniert hat, und haben dann den Schritt in die Buchhaltungssoftware gewagt, in die Richtung. Und das war so der magische Moment, wo wir von ein paar Neukunden im Monat auf wirklich signifikante Neukunden im Monat hochgekommen sind. Also ja, damals nicht mal ein paar hundert Neukunden im Monat. Ne? Wir haben uns in jedem 10, 20 Neukunden pro Monat gefreut, sind wir ehrlich. Heute müssen wir eine vierstellige Anzahl an Neukunden machen, um das Business richtig voranzutreiben. Und das war wirklich so dieser magische Moment, diese Chance im Markt. Buchhaltungssoftware, da gibt es nichts Richtiges.
Was habt ihr getestet? Du hast eben selber gesagt, du hast Facebook genannt, du hast Google AdWords genannt, habt ihr PR gemacht? Was waren denn so die Kanäle neben Facebook und Google? Oder habt ihr euch auf die beiden Kanäle tatsächlich fokussiert zum Beginn?
Ja, also wir hatten damals überhaupt keine Kohle, sind wir ehrlich. Marco und ich, wir haben uns damals 1.000 Euro im Monat ausbezahlt, mit dem wir gerade so unsere Studentenwohnung bewirtschaften konnten. Und haben alles Geld, was wir hatten, in Vertriebsaktivitäten gesteckt. Und natürlich programmiert haben wir damals noch selbst. Und wenn man nicht viel Geld hat, dann lernt man natürlich auch extrem effizient, das Geld einzusetzen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben viel Content geschrieben, haben uns in SEO reingearbeitet. Wie müssen gute Texte aussehen? Wie müssen Landingpages aussehen? Und haben da dann relativ schnell die ersten Rankings bekommen. Bei Rechnungsprogramm waren wir auf Platz 2, bei der Kundenverwaltung waren wir auf Platz 1 und. Und haben damit schon die ersten Leads nahezu kostenlos natürlich generiert. Es war ja nur unsere eigene Arbeitszeit, die da reingeflossen ist. Und gleichzeitig haben wir dann natürlich Performance-Kanäle ausprobiert. Am Anfang, wie vorhin erzählt, haben wir Geld bei AdWords rausgeworfen. Das war nicht gut. Das haben wir aber auch nicht gut gemacht damals, muss man ganz klar sagen. Das waren so 500 Euro, die wir damals verblasen haben. Vielleicht eine Anmeldung, also kein Neukunde generiert, aber doch einen Neukunden tatsächlich hat mir generiert. Also wirklich schlechte Zahlen. Und dann witzigerweise, ich weiß es noch genau, war das, es war ein Samstag, Samstagmorgen ein paar Facebook-Anzeigen ausprobiert. Das war ja 2013, 2014 noch relativ neu. Und die Zielgruppe Inhaber von Kleinstunternehmen, also super fokussiert auf unser Produkt, dann eine Anzeige ausprobiert und diese Anzeige hat dann plötzlich funktioniert. Wirklich von einer Anmeldung die Woche sind wir auf 20 Anmeldungen am Tag hoch, also Sign-ups, Leads. Und das war so der magische Moment, mit dem wir angefangen haben. Viel Facebook, viel SEO, haben das Stück für Stück ausgebaut. Das waren lange die einzigen Kanäle, die wir gemacht haben. Hat auch lange super gut funktioniert. Irgendwann mussten wir natürlich deutlich mehr Leads generieren. Bei Facebook haben wir dann schon alles bespielt, was wir spielen konnten. Jeder hat unsere Anzeige schon mal gesehen gehabt, gefühlt. Und haben dann angefangen, natürlich weitere Kanäle hinzuzunehmen. Haben Content ausgebaut, haben angefangen, AdWords zu machen, können heute super gut AdWords schalten. Haben gleichzeitig auch angefangen, Kanäle zu machen, die jetzt auf den ersten Blick nicht so effektiv sind. Wie beispielsweise PR und auch Display-Werbung und natürlich Retargeting. Oder auch Partnerschaften, Kooperationen, versuchen da aber auch wirklich jeden Kanal, den wir betreiben, extrem performanceorientiert und zahlengetrieben zu machen, weil wir einfach nach wie vor besessen davon sind, dass das Geld effizient eingesetzt werden muss. Ja, so ticken wir heute nach wie vor.
Das hast du eben gesagt, also das ist ja das, was ich auch immer, ich hätte bald gesagt, predige. SEO ist, glaube ich, so der Grundstein überhaupt erstmal so für nachhaltiges Business. Das heißt, erstmal so ein Grundrauschen über den organischen Bereich von Google habt ihr aufgebaut, indem ihr sehr viel Content produziert habt, hast du gesagt. Dann kam die kommerzielle Variante, also Google Ads, wie es ja heute heißt, hinzu, Facebook, PR. Das heißt, ihr habt schon dann mit der Zeit auch dann wirklich diesen Marketing-Mix perfekt ausgenutzt, bis hin zu den ganzen Subdisziplinen, Retargeting eingesetzt, um dann auch die Leute, die ein gewisses Interesse schon mal bekundet haben, auch zu reaktivieren oder versuchen zu reaktivieren und so quasi sagen wir so, die gesamte Customer Journey auch so ein bisschen abzubilden. Habt ihr euch da sehr mit beschäftigt, wie denn bei euch überhaupt so eine Customer Journey aussieht? Also wie der Kunde sich im klassischen E-Commerce erstmal informiert, dann vielleicht auch mal Preise vergleicht, in den Social-Media-Kanälen sich vielleicht informiert, austauscht, bis er dann irgendwann mal vielleicht das Produkt kauft. Habt ihr euch mit so einem Thema intensiv beschäftigt oder habt ihr einfach die Kanäle versucht, so gut es geht, auszureizen und das hat sich dann aus dem heraus letztendlich ergeben?
Ja, am Anfang mussten wir das tatsächlich nicht machen. Da hat uns Google Analytics mit hier ein paar Auswertungen, First Touch und so ein Last Click oder sowas komplett aus genügt. Beziehungsweise wenn wir in AdWords reingeguckt haben, in den Ad Manager oder in Facebook in den Ad Manager, hat das komplett ausgereicht. Irgendwann hat das dann, nachdem wir eben, wie du gesagt hast, den kompletten Marketing-Mix gespielt haben, haben wir festgestellt, wir sind aktuell gar nicht mehr so effizient, wie wir das früher gemacht haben, weil wir eben viele Kanäle bespielen. Wenn wir nur einen Kanal spielen, dann ist es relativ klar, wo die Leads herkommen oder wenige Kanäle. Und dann mussten wir echt viel in BI, also in Analytics investieren, haben da mittlerweile eine eigene Infrastruktur aufgesetzt, die jeden Touchpoint wirklich auch besessen ist. Also der das bei uns macht, der ist besessen davon, das habe ich mit ihm gemeinsam aufgebaut, dass wirklich jeder Touchpoint in die Software, in unser Data Warehouse reinkommt. Natürlich alles datenschutzkonform, anonymisiert etc. Aber trotzdem müssen wir wissen, welcher Touchpoint hat wie viel dazu beigetragen, dass der Kunde zum Schluss gekauft hat. Das machen wir mittlerweile sehr gut. Vor einem Jahr haben wir das noch nicht so gut gemacht. Und das ist auch wichtig für uns, um das Business weiter skalieren zu können. Da hätten wir wahrscheinlich auch ein paar Monate vorher investieren sollten. Da muss man auch ganz klar sagen, rückwirkend betrachten. Mittlerweile machen wir das gut. Nur dadurch, meines Erachtens, kann man einen Marketing-Mix effizient auf die Straße bringen. Was nach wie vor schwer ist, Offline-Touchpoints oder View-Touchpoints, du weißt es genauso gut wie ich, wenn ich eben, natürlich Fernsehen ist auch immer so eine Geschichte, kann man alles performance-orientiert betrachten, aber es wird zunehmend ungenauer. Wir machen auch so Dinge wie jetzt Messen, Offline-Events, wo wir dann sehr stark mit Gutscheincodes und solche Dingen arbeiten, um das versuchen, trotzdem als Touchpoint zählen zu lassen. Das geht, aber es wird eben zunehmend unschärfer. Aber ich glaube trotzdem, dass in solchen eben nicht perfekt messbaren Kanälen noch sehr, sehr viel Potenzial steckt, die heute Leute nicht sehen, weil sie mir ehrlich, ein Kost per Klick bei AdWords für 15 Euro zu bezahlen, ist auch nicht günstig. Aber es ist halt absolut performanceorientiert, ohne Gegenargumente. Und deshalb kann man es ausspielen. So ein Event kostet manchmal auch nur 1.000, 2.000 Euro, wenn ich dann 30, 40, 50 Kunden darüber generiere, dann kann man das auch super geil profitabel betreiben. Man muss es nur richtig zurechnen können, seine klassischen Methoden verheiraten.
Absolut. Wir haben es mit unserem Unternehmen auch gemacht, mit PageRangers. Wir sind auch auf sehr vielen Events unterwegs und ich glaube, ich kann es einfach nur unterstreichen. Man muss sich ja eigentlich folgende Gegenrechnung machen. Wie viele Anrufe muss ein Vertriebler am Tag generieren, um wirklich qualifizierte, ich sag mal, Kaltleads zu bekommen? Wenn das mal 30, 40 an so einem Event sind, wie viel muss der normalerweise telefonieren, um dieses Ergebnis zu bekommen? Und da ist ja dann meistens die Zielgruppe vorhanden, ein gewisses Interesse ist da. Und also ich kann es auch nur bestätigen, die Offline-Events haben ja nicht nur den positiven Nebeneffekt, dass man auch seine Marke nochmal transportiert, also Thema Image ja auch nochmal Thema ist, sondern dass man auch über den Weg schon, wenn man es richtig macht, auch gute Leads generieren kann.
Ne? Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Also ich glaube tatsächlich, dass da echt richtig, wenn man das gut macht, steckt da super viel Potenzial dahin. Das ist ein super geiler Kanal, weil das will keiner aktuell besetzen, weil du musst richtige Leute dafür haben, du musst das richtig messen können und. Und das ist ein Kanal, der überhaupt nicht, also fast nicht kompetitiv, wenn man das richtig macht. Das ist halt die große Kunst. AdWords macht jeder, ne?
Absolut. Ja. Ja, das ist so, das ist so. Lass uns doch mal so ein bisschen, du hast es eben selber gesagt, es ist gar nicht so einfach, die verschiedenen Kanäle im Blick zu halten, richtig messbar zu machen. Macht ihr das ausschließlich mit Analytics oder habt ihr da mittlerweile eine andere Software im Einsatz, um wirklich auch nicht Birnen mit Äpfeln zu vergleichen?
Boah, ich würde echt gerne eine Software empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie viele Attributionssoftwares von günstig bis krank teuer Wahnsinn, ne? Angeschaut. Ja. Es hat irgendwie alles nicht so richtig gepasst. Und wir haben dann doch Mitte letzten Jahres die Entscheidung getroffen, wir bauen das selbst. Und wir haben dann eine Tracking-Software, da verwenden wir eine Open Source, verwenden wir eine Standardsoftware, aber dann eben das Data Warehouse und die Attribution, die machen wir selbst. Da haben wir viel Fleiß, viel Schweiß, viel investiert, viele, viele Überstunden und Meetings reingeflossen, bis wir für uns Regeln und Attributionsmodelle entwickelt haben, wo ich heute extrem stolz darauf bin und das Marketingbudget super effektiv auf die Straße bekommen. Wir haben hier und da noch ein bisschen Optimierungspotenzial, gerade so Cross-Device-Tracking und solche Geschichten. Das ist auch mit der Tracking-Software, die wir da verwenden, gut, also machbar, aber es sind trotzdem hier und da noch Probleme da. Und bin jetzt gespannt. Das ist meines Erachtens ein riesen Wettbewerbsvorteil, was wir da haben.
Ja, was würdest du sagen, jetzt, wenn du es mal rückblickend siehst, wir haben eben darüber gesprochen, über die Kanäle, die ihr im Einsatz habt, Facebook, AdWords und auch die ganzen anderen. Wie hat sich das Online-Marketing in den letzten Jahren verändert? Ist es schwieriger geworden, weil einfach wesentlich mehr Wettbewerb herrscht? Wie viele Leute wissen, wie Facebook-Ads mittlerweile funktionieren. Das war vor ein paar Jahren vielleicht noch anders. Da waren die Preise noch niedriger. Fahrt ihr immer noch mit den gleichen Kanälen und seid ihr immer noch so profitabel in Anführungszeichen wie vor Jahren noch, oder musstet ihr da schon Veränderungen in Kauf nehmen?
Absolut. Also eben früher, sind wir ehrlich, am Anfang sind wir nur groß geworden, weil Facebook noch keine andere gemacht hat. Dann hätten wir dieses Business mit großen Wettbewerbern, die viel, viel tiefe Tasche haben, die das damals eben nicht gemacht haben, hätten wir das nicht aufbauen können. Das war ein großer Vorteil. Wir haben dann allerdings auch früh in eben organischen Traffic investiert, also viel Content für SEO, und dadurch können wir auch mal Kanäle rechtfertigen, die vielleicht nicht, die alleine, wenn man nur diese machen würde, also das AdWords, wenn wir nur AdWords machen würden, dann würde das Business auch nicht funktionieren. Aber wir haben so viel guten organischen Traffic und mittlerweile auch eine gute Marke, um das eben rechtfertigen zu können. Deswegen glaube ich auch nicht, dass heute ein Wettbewerber noch mal frisch auf die hier in den Markt rein möchte, dass er das nur mit AdWords aufbauen kann. Nicht möglich. Und Facebook ist ein schönes Beispiel. Wir haben das am Anfang früher einfach über das Zielgruppentargeting Inhaber von Kleinstunternehmen bespielt. Super günstig, ist dann zunehmend ein bisschen teurer geworden, aber das ging 1-2 Jahre hervorragend. Dann haben wir natürlich angefangen mit Lookalike Audience, haben die ganze Palette gespielt, immer mehr. Also Ads Manager bei Facebook wurde natürlich auch viel umfangreicher, man konnte mehr machen. Und irgendwann war dann der Punkt, aktuell können wir es gar nicht mehr profitabel machen. Und dann haben wir es mal ein halbes Jahr gar nicht gemacht. Wir haben dann aber danach nochmal einen neuen Ansatz gefahren, nochmal viel Zielgruppen- und branchenspezifischeres Targeting gemacht und auch nochmal viel in die Attributionssoftware bei uns investiert oder das Attributionsmodell. Und mittlerweile können wir es auch wieder gut profitabel betreiben. Aber es ist schon so, wie du gerade gesagt hast, schau dir 2 YouTube-Tutorials an, schau dir ein paar Blogartikel und du kannst eine Facebook-Anzeige aufsetzen. Bei SEO ist es ähnlich. Ist nicht mehr diese Magie, die man früher versprüht hat, hey, ich mache Online-Marketing oder hey, ich mache SEO oder hey, ich mache AdWords. Sondern heute, wenn du ein digitales Business machen, du musst einfach die komplette Palette schon mal beherrschen und musst dann für dich, heute titelt es ja der ein oder andere mit Growth-Hacking oder solche Dinge. Du musst wirklich smarte Wege finden, die vielleicht heute noch nicht so besetzt sind, um einfach günstig zu sein. Und natürlich einfach, du musst einfach immer besser sein wie andere. Das ist schon ein krankes Wettrennen, meines Erachtens. Also ich kenne keinen, aktuell, ganz ehrlich, ich kann kein Online-Marketing-Buch empfehlen. Alles, was gedruckt ist, ist schon längst veraltet.
Ja, absolut. Jetzt seid ihr in einem ähnlichen Segment wie wir mit PageRangers, also auch in einem SaaS-Umfeld. Das heißt, das Spannende an diesem Geschäftsmodell ist ja dieses Subscription-Modell, dass man wirklich eine Art Abo hat, also man die Software vermietet für gewisse Zeiträume. Das heißt also, man hat je nachdem, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns hat man verschiedene Mindestlaufzeiten und entsprechende Nachlässe dann je nach Laufzeittyp. Das heißt, man hat gewisse Umsätze, mit denen man pro Nutzer kalkulieren kann. Wie wichtig ist euch das auch gerade in der Online-Marketing-Betrachtung hier mit CLV, also Customer Lifetime Values, zu arbeiten, um Annahmen zu treffen, wie viel ihr pro Kunde letztendlich ausgeben könnt?
Ja, das ist natürlich super
wichtig. Also arbeitet ihr damit und habt ihr andere KPIs, die ihr heranzieht?
Nee, du triffst es ziemlich genau. Also das Software-as-Service-Business ist ja auch schon echt gut beschrieben. Das ist auch nicht nur so die wahnsinnige Rocket Science. Also wer den Blog von David Skok kennt, der definiert das einmal nur, der hat es schön definiert, der SaaS-Metrik in Google landet sofort bei ihm. Man hat dann eben seine Customer Acquisition Cost, also was muss ich ausgeben von Neukunden im Verhältnis zu Customer Lifetime Value. Das muss dann irgendwie über 3 sein. Ne? Also, man darf maximal 1/3 des Customer Lifetime Values ausgeben. Denn Customer Lifetime Value kann man eine ewige Rentenrechnung machen. Ne? Also durchschnittlicher Umsatz pro Kunde, pro Monat durch monatliche Churn. Und dann kann man hier und da noch ein bisschen was hinzuaddieren oder subtrahieren, je nachdem, wie lange die Customer Lifetime ist oder je nachdem, wie viel Musik noch später im Uplift des durchschnittlichen Umsatzes ist. Und dann hast du so die Standardwerte, die auch jeder Investor anlegt, mit dem du sprichst, der in SaaS investiert. Und eben, das halten wir super genau. Also das tracken wir extrem minutiös. Wirklich ein schöner Monatsbasis. Und die Customer Acquisition Cost, die kennen wir natürlich pro Kanal, pro Segment, pro Kohorte natürlich auch. Das ist auch ein wichtiges Stichwort. Mhm. Aber ich glaube, das geht jetzt auch zu tief, kann ich stundenlang über SaaS-Business sprechen.
Ja, absolut. Das ist ja auch nochmal so ein ganz spezielles, ganz spezieller Bereich, aber nichtsdestotrotz auch ein sehr spannender Bereich und vom Grundsatz her ja gleich. Also ich muss ja trotzdem irgendwo auch meine Customer Acquisition Cost kennen, auch egal, ob ich ein SaaS-Unternehmen habe oder ein anderes Unternehmen, ob ich ein digitales Produkt habe oder was auch immer. Was würdest du denn, oder was sind denn so aus deiner Sicht so der Marketing-Trend? Also ist für euch das Thema Influencer-Marketing, spielt das eine Rolle? Also habt ihr Instagramler oder YouTuber, die entsprechend ihr bezahlt, dass die eure Werbung nennen oder wie auch immer? Ist sowas ein Thema für euch, dass ihr also auch in diese neuen Online-Werbekanäle investiert oder testet? Ist das ein Thema für euch, für euer Produkt?
Ja, müssen wir. Also wer wirklich den Markt gewinnen will, der muss, glaube ich, auch irgendwie tatsächlich eine komplette Palette spielen. Es gibt es leider nicht so viele Influencer in unserem Bereich, die wirklich signifikant sind. Also bei klassischen Consumer-Produkten ist es natürlich deutlich einfacher. Wir haben eine super erfolgreiche Kooperation mit Hendrik vom Unternehmerkanal. Ist, glaube ich, echt, also Hendrik ist mittlerweile echt ein guter Freund von mir. Aber witzigerweise, jede erfolgreiche Partnerschaft ist eigentlich immer nur dann erfolgreich gewesen bei uns. Und das ist wieder so ein Sinnbild, was auch jeder predigt und jeder, der es am Anfang sagt. Wenn das Produkt gut ist, also wirklich für alle beiden Win-Win ist, nachhaltig Win-Win. Bei uns hat es meistens dann gut funktioniert, beispielsweise mit Digital Kompakt, mit dem Joel, die testen unsere Produkte, melden sich dann plötzlich bei uns und dann fangen wir an zu reden und dann plötzlich versuchen wir noch andere Formate drumherum zu bauen, weil eben aber die Leute von unseren Produkten überzeugt sind. Dann ist es dann natürlich extrem einfach, da irgendwie eine Kooperation drumherum zu bauen. Wenn jetzt natürlich irgendwie, keine Ahnung, da gibt es ja diese bekannte Perlen der Influencer, wo eine Influencerin einfach Beefy bei sich in die Badewanne legt und dann ein Foto von sich schießt, das ist ja nicht wirklich authentisch. Und das ist, glaube ich, auch nicht erfolgreich.
Ja, absolut. Naja, absolut. Das ist so. Ja, sehr schön, Fabian. Was sind so eure nächsten Milestones, also vor allem die Herausforderungen? Ich meine, du hast gesagt, ihr seid vor 5,5 Jahren bei Facebook gestartet, da wart ihr so die einzigen, zumindest einer der wenigen, die das gemacht haben. Mittlerweile sind natürlich andere auf den Zug aufgesprungen. Ihr müsst euch weiter differenzieren, müsst auch weiter natürlich, das eben gesagt, damit das Business weiter skalierbar ist, müsst eure monatlichen Neukunden generieren. Habt ihr so Pläne jetzt für die Zukunft, was so das nächste Thema ist bei euch?
Ja, wir investieren weiter viel in Content, wollen auch noch deutlich mehr machen. Das ist einfach das, was uns auch groß gemacht hat. Wir haben da einen guten, vor allem viel in ganz, ganz hohe Qualität investieren, auch wenn es ein bisschen mehr kostet hier und da. Früher haben wir auch gerne mal ein bisschen günstiger eingekauft oder halt auch günstiger Content produziert. Das ist gar nicht mehr so wichtig, weil wir sehen, mit der Erfahrung von 1-2 Jahren rückwirkend betrachtet, dass sich einfach super, super lohnt und ja auch das Doppel- oder Dreifache pro Text ausgeben können oder Content-Stück. Das ist wichtig. Dann haben wir die Steuerberater, die ja nach wie vor ein super wichtiger Kontaktpunkt für unsere Zielgruppe sind. Und der Steuerberater ist entweder ein Showstopper für uns, weil er sagt, nee, das funktioniert nicht. Oder B, das weißt du ja selbst, er ist ein Multiplikator für dich. Und das haben wir auch gesehen, dass es funktioniert. Wir suchen jetzt gerade noch ein Konzept, mit dem wir das skalieren können. Wir haben da zwei meiner Kolleginnen, die machen das jetzt schon. Das ist auch ein sehr, sehr guter Kanal, wirklich. Wir suchen aber noch so ein bisschen der Skalierungseffekt, um da wirklich nochmal das Ding hochzufahren. Das ist spannend. Und dann wollen wir weiter auch stark in unsere Marke investieren. Aber sind da bei allen vertrieblichen Themen auch sehr, sehr produktorientiert. Das heißt, bei uns fließt das meiste Geld in die Produktentwicklung. Wenn wir davon überzeugt, dass das Produkt gut ist, dann wird das Marketing leichter. Dann baut es die Marke von alleine auf, dann sind die Weiterempfehlungsraten hoch. Hoffen, dass wir darüber das meiste Wachstum generieren können. Aber ist natürlich auch super, super schwer, in einem Case darzustellen. Also da hast du keine Customer Acquisition Kosten mehr, sondern musst du erstmal Entwicklungskosten rechnen, die den Produkt Mehrwert machen, die dann die Kanäle abliften und solche Geschichten. Aber ja.
Super, Fabian, ich danke dir sehr mal für den Einblick. Immer wieder spannend, mal zu erfahren, wie ihr tickt oder wie andere Unternehmerpersönlichkeiten ticken, welche Erfahrungen sie gemacht haben, welche Kanäle spannend sind, wie sie sich auch verändert haben über die Jahre. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Learning. Man darf sich nie auf dem ausruhen, was man jetzt gerade hat, sondern gerade in der Online-Welt ist ein ständiger Veränderungsprozess. Es kommen neue hinzu. Ich meine, man muss nicht auf jeden Hype-Trick aufspringen, aber man sollte hier sehr wachsam sein und ich glaube, sehr, sehr viel testen. Das ist, glaube ich, so ein Erfolgsgeheimnis, der sich immer nur auf eine Sache fokussiert, ohne irgendwie mal links und rechts zu schauen und zu testen. Der wird auf Dauer nicht glücklich und der wird auch sein Geschäft nicht skalieren können, oder? Siehst du es anders?
Absolut. Also eben, es wandelt sich ständig. Man muss einfach, also schön gefragt nochmal, testen und schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert und dann weiter testen.
Ja. Fabian, danke dir. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Lasst uns gerne in Kontakt bleiben und wir machen mal ein Update.
So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcast@digitales-unternehmertum.de.